Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Und heute mit folgenden Themen. Die Brexit-Verhandlungen dauern an, bisher ohne Ergebnis. Ich spreche gleich mit Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer in London, über seinen Blick auf die Hängepartie. Und das Bundeskabinett hat die ersten Gesetzesentwürfe zu den geplanten Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Zuerst aber sprechen wir über die Gefahren, die die lockere Geldpolitik vieler Notenbanken mit sich bringt. Aktuell versuchen Notenbanken weltweit, die Konjunktur anzukurbeln. Sie senken also zum Beispiel die Zinsen, damit Kredite günstiger werden und Unternehmen mehr investieren. Der Internationale Währungsfonds hat bei seiner aktuellen Herbsttagung nun deutlich vor Risiken dieser Geldpolitik gewarnt. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Eva Barner vor Ort in Washington. Frau Barner, die Europäische Zentralbank wird wieder Anleihen kaufen. Die amerikanische Fed hat wieder begonnen, die Zinsen zu senken. Wie gefährlich ist das für das internationale Finanzsystem?
Also die größte Sorge des Internationalen Währungsfonds ist, dass Investoren und Anleger immer höhere Risiken eingehen, um eben ihre selbstgesteckten Renditeziele zu erreichen, weil die Zinsen doch, das ist jetzt schon klar, für sehr lange sehr niedrig bleiben werden. Anleihen von Staaten und Unternehmen, der IWF nennt hier ein Volumen von 15 Billionen Dollar in seinem Stabilitätsbericht, die werfen keine positive Rendite mehr ab. Das heißt, da sind Investoren automatisch gezwungen, stärker ins Risiko zu gehen, was auf einigen Märkten, auch auf den Aktienmärkten, aber auch auf Immobilienmärkten bereits zu übertriebenen Bewertungen führt und was auch dazu führt, dass sich Unternehmen mit einer geringeren Kreditwürdigkeit leichter verschulden können. Und damit kommen wir zu einer weiteren Gefahr, die der IWF sieht und die er auch hervorgehoben hat in dem Stabilitätsbericht, der heute vorgestellt wurde, nämlich die, dass die Verschuldung der Unternehmen seit der globalen Finanzkrise, dass die sehr zugenommen hat, und zwar vor allem in den USA und auch in China.
Was heißt das? Also welche Gefahren ergeben sich daraus ganz konkret?
Also das Problem ist einfach, wenn es zu einem Wirtschaftseinbruch, zu einem rasanten Abschwung kommen sollte, könnten diese stark verschuldeten Unternehmen Probleme bekommen, diese Kredite zurückzubezahlen. Der IWF hat einmal durchgerechnet, was das bedeuten würde für die wichtigsten 8 Industriestaaten, darunter auch die USA, China und einige europäische Staaten, auch Deutschland, und hat dabei ein Schockszenario angenommen, das halb so schlimm wäre wie die globale Finanzkrise. Und da kam schon heraus, dass in einem solchen Fall Kredite im Volumen von 19 Billionen Dollar gefährdet wären. Das entspricht 40% dieser Unternehmensschulden. Also das Schuldenrisiko ist laut IWF in jedem Fall höher als während der Finanzkrise. Das sagte der Kapitalmarktexperte Tobias Adrian heute Morgen auch in Washington, wobei er sich eher Sorgen macht um das globale Finanzsystem in 2 bis 3 Jahren, also eher mittelfristig.
And so we do worry about the medium term and we urge policymakers to take action today, using prudential policy tools to make sure that underwriting standards in the corporate sector don't deteriorate too much.
Also die Empfehlung, dass Politiker jetzt Maßnahmen ergreifen, dass eine zu lasche Kreditvergabe nicht am Ende dem Finanzsystem schade, wobei die Kredite nicht immer von Banken vergeben werden, sondern auch von Finanzdienstleistern, das muss man auch dazu sagen, die eben keiner strengen Bankenaufsicht unterliegen. Das ist also gar nicht so einfach. In China zum Beispiel ist der Schattenbanksektor zwar nicht mehr gewachsen, hieß es heute, aber immer noch sehr groß.
Welche Schlüsse zieht der IWF denn jetzt aus dieser Analyse?
Also ja, es gab auch heute wieder den Appell an die Politik, zum Beispiel die Handelsstreitigkeiten zu beenden, damit Notenbanken nicht weiter gezwungen sind, über eine lockere Geldpolitik konjunkturell nachzuhelfen. Also dieser Appell kam auch heute. Aber insgesamt muss man sagen, begrüßt der IWF trotz dieser Gefahren die Unterstützung der Notenbanken. Im Weltwirtschaftsbericht haben die Ökonomen sogar ausgerechnet, dass das globale Wachstum ohne diese geldpolitische Unterstützung 0,5% niedriger ausfallen würde 2019 und 2020. Also aus Sicht des IWF sind hier eher die Politiker und Aufseher gefragt, dafür zu sorgen, dass Kredite nicht zu leichtfertig vergeben werden, was aber eben, wie gesagt, nicht immer ganz so einfach ist.
Der Internationale Währungsfonds warnt vor den Risiken lockerer Geldpolitik. Eva Barner war das. Vielen Dank. Nach langem Hin und Her hatte die Große Koalition vergangene Woche ihr Klimapaket beschlossen. Jetzt soll es ganz schnell gehen. Heute hat das Kabinett die ersten konkreten Gesetzesentwürfe dafür auf den Weg gebracht. Theo Gers berichtet.
Mit den ersten Kabinettsbeschlüssen zum Verkehrs- und Gebäudesektor beginnt eine Woche nach der Einigung auf das Klimaprogramm die Detailarbeit. Im Vordergrund stehen zunächst steuerliche Maßnahmen, bei denen dem federführenden Bundesfinanzminister mit Blick auf Mindereinnahmen und Mehrausgaben vor allem eines wichtig ist.
Alles das, was wir auf den Weg gebracht haben, reicht zur Finanzierung. Und ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Es geht ja darum, dass wir neue Aktivitäten auf den Weg bringen, aber es geht ja nicht darum, unsolide zu werden.
So Olaf Scholz im Bayerischen Rundfunk. Im Einzelnen werden Flugtickets teurer, indem die Luftverkehrssteuer angehoben wird. Für innereuropäische Flüge etwa um 74% auf 13,03 Euro. Die Mehreinnahmen von 740 Millionen Euro will der Bund vor allem für die Verbilligung von Fernreisen mit der Bahn verwenden. Hier wird künftig weniger Mehrwertsteuer fällig. Die Bahn will das weitergeben und Tickets um 10% verbilligen. Wer als Pendler mit dem Auto zur Arbeit fährt, kann ab dem 21. Kilometer künftig 35 Cent von der Steuer absetzen. Die Regelung ist aber auf 5 Jahre begrenzt. Für Geringverdiener, die keine oder wenig Steuern zahlen und deshalb auch nichts absetzen können, wird eine wirkungsgleiche Mobilitätspauschale eingeführt, die direkt an sie überwiesen wird. Richtig Steuern sparen können Haus- und Wohnungsbesitzer. Sie können 20% der Kosten für eine neue Heizung, ein neues Dach, neue Fenster oder andere Dämmmaßnahmen von der Steuerschuld abziehen. Wer etwa 100.000 Euro investiert, bekommt 20.000 vom Staat zurück. Kommunen können künftig Grundstücke mit einer Windanlage mit einer höheren Grundsteuer belegen. Dies ist zwar eine Belastung für mögliche Investoren, die höhere Grundsteuer soll es jedoch für die Gemeinden attraktiver machen, bislang fehlende Grundstücke für den Bau von Windturbinen bereitzustellen. Beschlossen wurden auch die ersten Eckpunkte zur CO2-Steuer. 10 Euro kostet es ab 2021, eine Tonne CO2 in die Atmosphäre zu blasen. 2025 sind es 35 Euro. Das verteuert Benzin und Diesel zunächst um 3 und später um etwa 10 Cent je Liter. Olaf Scholz ist überzeugt, das wird ankommen und auch wirken.
Wir haben ja das so organisiert, dass man sich einstellen kann. Die CO2-Bepreisung beginnt ja auf einem niedrigen Niveau und wird dann Jahr für Jahr steigen, sodass man sich jetzt überlegen kann, was macht man, wenn man das nächste Mal ein neues Auto kauft? Was macht man, wenn man an die Frage denkt, wie man zu Hause heizt, damit man weniger CO2 ausstößt? Darauf kann man sich einstellen und das ist, glaube ich, auch ein kluger Weg.
GroKo gerettet, Patient tot. So lautet dagegen die Kritik des klimapolitischen Sprechers der Linkspartei, Lorenz Göster-Beutin. Das blamable Klimapaket sei ohne Wirkung und belaste Mittelschicht und Arme über Gebühr. So und so ähnlich klingt es seit Wochen auch bei Klimaexperten. An der Regierung perlt das hingegen ab, so Finanzminister Scholz.
Na, mein Eindruck ist, dass ganz viele abstrakt darüber reden, dass es nicht genug ist und sich jetzt wundern, wie viele Maßnahmen wir Woche für Woche auf den Weg bringen. Denn das geht ja so weiter in den nächsten Wochen. Was die Preise betrifft, ist das ja ein wenig witzig. Als wir angefangen haben, haben Sie erzählt, wie viel Geld wir zusätzlich einnehmen. Und dann wird plötzlich gesagt, das ist aber wenig. Ich glaube, es ist ganz schön viel.
54 Milliarden Euro soll das Paket in den nächsten Jahren insgesamt kosten. Damit es schnell wirkt, drückt die Regierung bei der Verabschiedung aufs Tempo. Die ersten Gesetze sollen noch vor Weihnachten vom Bundestag verabschiedet werden.
Das Bundeskabinett hat die ersten Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht, Theo Gers berichtet. Lange gerungen wurde nicht nur um Maßnahmen für den Klimaschutz, sondern auch um die geplante Reform der Grundsteuer, die Grundstücks- und Hausbesitzer zahlen müssen. Jetzt wurde eine wichtige Einigung mit Teilen der Opposition erreicht. Gudula Geuter berichtet.
Es ist eine Einigung buchstäblich in letzter Minute. Übermorgen wollte der Bundestag die Reform der Grundsteuer in letzter Lesung beschließen, damit das Gesetz noch in der Frist in Kraft treten kann, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat. Mühsam hatte die Koalition aus CDU, CSU und SPD zuvor zusammengefunden, aber das reichte nicht. Denn damit die komplizierte Regelung nicht an verfassungsrechtlichen Vorgaben scheitert, wird vorsichtshalber das Grundgesetz geändert. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist jetzt gesichert mit Grünen und FDP.
Wir sind zufrieden,
betont Fraktionsvize Christian Dürr für die FDP. Übermäßige Bürokratie sei vermieden worden. Schon zuvor war der Gesetzentwurf Ergebnis eines äußerst schwierigen Kompromisses gewesen. Die Mehrheit der Bundesländer und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD wollen, dass die Steuer mindestens annähernd nach dem Wert der Immobilie oder des Grundes erhoben wird, mit Grundstückswert und Miete. Andere lehnen das ab, allen voran Bayern, das eine Öffnungsklausel durchsetzte. Die Länder können nun davon abweichen und einfachere Berechnungen wählen, etwa nach der Fläche. In der ersten Lesung im Bundestag hatte das für die Unionsfraktion Andreas Jung so begründet.
Es geht darum, in einem föderalen Wettbewerb zu fragen, wie gelingt es am besten, bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und es wird ein Wettbewerb sein zur Frage, wie vermeiden wir unnötige Bürokratie.
Während die SPD nur zähneknirschend mitmachte, Bernhard Dahltrop.
Ich mache gar keinen Hehl daraus, dass die Öffnungsklausel, die in das Grundgesetz aufgenommen werden soll, um den Ländern eine eigene Gesetzgebungskompetenz zu eröffnen, für uns eine immense Hürde bedeutet. Und ich sage an dieser Stelle auch, sie ist durch ein Verhalten der CSU, dem ich keinen politischen Anstand attestiere, erzwungen worden.
Die Öffnungsklausel sollte es trotzdem geben, nur fürchtete die FDP, sie würde ins Leere laufen. Denn die Grundsteuer ist auch für den Länderfinanzausgleich wichtig und sollte nach dem Willen von Finanzminister Scholz dafür einheitlich berechnet werden, sprich nach seinem Modell. Und das heißt, die Länder hätten doch wieder jedes Grundstück bewerten müssen, die Steuerpflichtigen alle Angaben machen. Das habe man verhindert, sagt Alfred Tonka von der FDP zufrieden.
Es wäre für die Finanzverwaltung natürlich ein erheblicher Mehraufwand gewesen. Und viele Länder hätten sich vielleicht gesagt, wir schaffen gar kein einfacheres Grundsteuerrecht im Land, weil der Verwaltungsaufwand einfach riesig ist.
Wie die Frage jetzt für den Finanzausgleich der Länder untereinander gelöst wird, bleibt freilich derzeit noch offen. Ohne eine Einigung in diesem Jahr wäre die Grundsteuer schlicht entfallen und damit mit mehr als 14 Milliarden Euro eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Weil das verhindert werden konnte, zeigen sich auch die Grünen zufrieden, die außerdem erreicht haben, dass ungenutzte Grundstücke schneller als bisher vorgesehen höher besteuert werden können. Auch in der Unionsfraktion zeigte man sich zufrieden, die Kommunen hätten Planungssicherheit.
Die FDP will der geplanten Grundsteuerreform am Freitag zustimmen, Gudula Geuter berichtete. Dass die Grundsteuerreform wohl ihren Weg durch den Bundestag finden wird, ist vor allem für Kommunen eine gute Nachricht. Die sind nämlich auf Einnahmen angewiesen, um zum Beispiel Kitas zu bauen oder Schulen zu sanieren. Viele wollen daher nun auch Steuern und Gebühren anheben, wie eine Studie der Unternehmensberatung EY zeigt. Micha Erhardt berichtet.
Nicht die einzige, aber eine wichtige Stellschraube könnte die Grundsteuer für Städte und Gemeinden sein. Das ist eines der Ergebnisse der jüngsten Studie.
Schon in den vergangenen Jahren gab es teils massive Erhöhungen bei der Grundsteuer. Und dieser Trend zeigt auch weiterhin nach oben. Das zeigen die neuen Untersuchungen ganz deutlich.
Sagt Studienautor Bernhard Lorenz von EY. Knapp jede dritte deutsche Stadt will demnach im kommenden Jahr ihre Grundsteuer erhöhen. Nach den Ergebnissen von Lorenz überlegen über zwei Drittel der größeren Kommunen mit einer Einwohnerzahl von über 20.000 in der kommenden Zeit ihre Bürger oder Unternehmen verstärkt zur Kasse zu bitten. Zum einen kann das geschehen durch höhere Steuern oder auch Gebühren, wie etwa Abgaben für die Straßenreinigung, Friedhofs-, Müll- oder auch Parkgebühren. Allerdings gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen Gebühren und Steuern in den Kommunen und Gemeinden.
Bei Gebühren gelten die Abgabengesetze der Länder und da gilt ein Grundsatz, sie dürfen mit Gebühren keine Gewinne machen, auch wenn es der Stadt schlecht geht,
sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.
Und deswegen rechnen wir bei Gebühren jedenfalls nicht mit nennenswerten Steigerungen. Beispiel Wasserversorgung waren wir in den letzten Jahren sogar immer unter der Inflationsrate. Also natürlich wird es gewisse Steigerungen geben, Personal wird teurer, Rohstoffe werden teurer, aber dass jetzt die Gebühren immens steigen, das glaube ich nicht.
Bei Steuern, etwa der Gewerbesteuer der Kommunen, verhalte sich das anders. Bei diesen eigentlichen Steuern sind Erhöhungen durchaus vorstellbar. Allerdings stünden hier die Gemeinden und Kommunen auch in Konkurrenz zueinander.
Bei Steuern ist es eine andere Situation, also Gewerbesteuer zum Beispiel, da kann natürlich eine Kommune selber die Hebesätze festsetzen und dadurch auch zusätzliche Einnahmen erzielen. Aber auch da muss man sehen, da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel, weil natürlich Kommunen in Konkurrenz stehen und die Unternehmen natürlich zum Beispiel bei der Gewerbesteuer sehr genau darauf achten, wie sieht es denn in der Nachbarkommune aus, kann ich eventuell sogar meinen Standort verlegen. Das heißt nicht, dass es nicht in einzelnen Fällen zu Steigerungen kommt, aber dass Kommunen jetzt besonders scharf drauf sind, Steuern und Gebühren anzuheben, das können wir nicht feststellen und das wird auch nicht kommen.
Dennoch sind Steuererhöhungen in Einzelfällen auch nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes möglich. Vor allem finanzschwache Kommunen könnten versuchen, ihre Haushaltslage durch höhere Einnahmen zu verbessern.
Es gibt erhebliche regionale Unterschiede. In Ländern etwa, in denen die Kommunen finanziell gut aufgestellt sind, gibt es deutlich weniger Steuererhöhungen als in den Ländern mit einer hohen kommunalen Verschuldung. Das heißt, auch Bürger, die in hochverschuldeten Kommunen weiterhin leben, werden deutlich stärker belastet als Bürgerinnen und Bürger, die in reichen Städten wohnen,
sagt Bernhard Lorenz. So gibt es beispielsweise in Hessen viele verschuldete Kommunen. Entsprechend geben laut Studie 9 von 10 an, Steuern erhöhen zu wollen. In Bayern dagegen, wo Gemeinden und Städte finanziell besser dastehen, überlege nur jede zweite Kommune, an der Steuerschraube zu drehen.
Viele Kommunen wollen einer Studie zufolge Steuern und Gebühren erhöhen, Micha Erhardt berichtete. Der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook GmbH muss vorerst ohne staatliche Hilfe ums Überleben kämpfen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Wegen insolvenzrechtlicher Schwierigkeiten hatte die deutsche Tochter des ebenfalls zahlungsunfähigen britischen Touristikkonzerns Thomas Cook ihren Antrag auf einen staatlichen Brückenkredit zurückgezogen. Die ebenfalls zu Thomas Cook gehörige Fluggesellschaft Condor bekam dagegen am Montag aus Brüssel grünes Licht für einen Überbrückungskredit. Über die Staatsbank KfW wird Condor 380 Millionen Euro erhalten. Hier bürgen Bund und Land Hessen zu jeweils gleichen Teilen. Eine IT-Störung hat gestern für einige Stunden die Produktion beim Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher heute sagte. Ausgangspunkt sei ein fehlerhafter Datenspeicher gewesen. Nachdem Volkswagen seine Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei vertagt hat, machen sich andere Länder wieder Hoffnung. Der Autobauer reagierte auf die türkische Militäroffensive in Syrien. Nun sagte der rumänische Handelsminister lokalen Medien, man habe neue Gespräche mit Volkswagen angestoßen. Und die bulgarische Regierung bot VW laut FAZ an, ihre Subventionen zu verdoppeln, falls das Werk doch in ihrem Land gebaut werde. Der Autobauer Volvo Cars will bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts rund zur Hälfte reine Elektromodelle verkaufen. Das erste davon stellte Volvo heute vor.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann. 2 Wochen vor dem geplanten Austrittstermin laufen die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU auf Hochtouren. Die Zeit drängt, weil beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag ein Grundsatzpapier zum Austrittsvertrag unterzeichnet werden soll, damit dann der Brexit doch noch wie geplant irgendwie bis Ende Oktober vollzogen werden kann. Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer in London. Guten Abend, Herr Hoppe.
Guten Abend, Frau Scherer.
Herr Hoppe, gerade werden die EU-Staaten zum aktuellen Stand der Verhandlungen gebrieft. Eine Einigung soll es dann bis 10 oder 11 Uhr heute Abend geben, so zumindest EU-Ratspräsident Donald Tusk vorhin. Bleiben Sie jetzt so lange wach, bis das Ergebnis da ist, egal wie lange?
Ja, wahrscheinlich bleibe ich so lange wach, bis das Ergebnis da ist, denn es ist ja nun spannend für die nächsten 2 Wochen. Aber die Frage ist natürlich, es wird ja nur ein grobes politisches Agreement geben, denn man hat ja eigentlich gehofft, dass man schon einen rechtlich sauberen Text haben wird, der dann auch vom Europäischen Rat verabschiedet werden kann. Und das Problem ist natürlich auch noch für den Johnson, sollte es eine Einigung mit der EU dann geben. Auch für diese eher politische Einigung muss diese ja noch durchs britische Parlament gehen. Und ob das britische Parlament einer politischen Einigung zustimmt, das ist auch immer noch fraglich. Die wollten einen sauberen Gesetzestext sehen, der auch am Ende zuverlässig ist. Also da steht noch sehr viel in den Sternen, wie jetzt die Zukunft weitergeht.
Mit welchem Ergebnis rechnen Sie denn jetzt in den nächsten Tagen? Also wird es da wirklich die erhoffte Einigung geben, in irgendeiner Form zumindest?
In irgendeiner Form vielleicht. Also ich denke, die Chancen stehen da relativ gut, aber das ist keineswegs sicher. Und dann ist die Frage, wie das britische Parlament regieren wird. Und dann haben wir immer noch die echten Probleme, dass bis zum 31.10. da ja kein sauberes Austrittsabkommen verhandelt werden kann, das auch dann rechtlich belastbar ist. Also das ist deswegen schon wahrscheinlich, dass es dann doch noch zu irgendeiner Verlängerung kommen wird. Ob die 1, 2, 3 Monate oder länger ist, das bleibt dann abzuwarten. Aber da sind ja immer noch sehr viele technische Details, die dann auch ausgearbeitet werden müssen. Also die Wackelpartie bleibt weiter.
Was bedeutet diese Wackelpartie denn für Unternehmen vor Ort? Sie hatten uns in einem Gespräch Anfang des Jahres bereits gesagt, dass viele Firmen Lagerkapazitäten aufstocken, wahrscheinlich auch einfach viele Investitionen zurückgestellt haben in den letzten Monaten. Was bedeutet das? Gibt es Firmen, die allein schon am Warten jetzt zugrunde gehen quasi?
am Warten zugrunde gehen nicht, also jedenfalls nicht deutsche Firmen. Viele Firmen haben aber natürlich dadurch erhebliche Kosten, dass sie jetzt weiter die Lagerhaltung bezahlen müssen, aufrechterhalten müssen und die Unsicherheit immer noch da ist, denn selbst wenn es zu einem Austrittsabkommen kommen sollte, dann gibt es eine Übergangsphase und dann ist danach immer noch nicht klar, wie die Zukunft aussehen soll. Das heißt, für Investitionen auf der britischen Insel ist immer noch eine hohe Unsicherheit da und wir haben das schon von vielen Unternehmen beobachtet, dass Investitionen hinten angestellt worden sind und wir haben jetzt seit dem Referendum über 3 Jahre Unsicherheit. Da sind natürlich dann automatisch auch gewisse Investitionen woanders hingeflossen, die man nicht länger aufschieben konnte. Und das sieht man ja auch am Wirtschaftswachstum Großbritanniens. Da sagen Studien, dass die seit dem britischen Referendumsergebnis ungefähr 3% Wirtschaftswachstum, was sie sonst gehabt hätten, eingebußt haben.
Wie ist denn aktuell die Stimmung? Also es gibt Psychologen, die sprechen bereits von einer Art Brexit Anxiety Disorder. Also das heißt, es gibt Menschen, die aus Angst und Wut über die aktuelle politische Situation tatsächlich an Schlafproblemen und zum Teil sogar Depressionen leiden. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Also man spürt ganz klar im Land, die Spaltung ist weiter da. Auch wenn es heute wieder zu einem Referendum kommen würde, ist die 52 in die eine oder andere Richtung und die Fronten haben sich verhärtet und das ist am Ende auch ein Problem für jede zukünftige Regierung in Großbritannien, diese Spaltung im Land zu heilen und diese Gräben wieder zu überwinden und das wird mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis da wieder ein gesellschaftlicher Konsens gefunden werden kann zu einem Verhältnis, welches Großbritannien mit Europa dann auch haben möchte.
Was ist Ihr persönlicher Wunsch in der aktuellen Situation?
In der aktuellen Situation ist natürlich der Wunsch, dass es zu einer Einigung kommt, damit wir dann zu einer Übergangsphase kommen und dann endlich auch das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU neu definieren können. Das möchte die Wirtschaft. Die Wirtschaft möchte Planbarkeit zumindest mittelfristig jetzt erreichen, nicht weitere Unsicherheit. Aber bevor es zu einem No Deal kommt, sagt die Wirtschaft ganz klar, wir haben unsere Unternehmen befragt, dass sie das auf jeden Fall verhindern wollen und dafür sogar bereit wären, eine stärkere Unsicherheit noch hinzunehmen. Also man möchte ein enges Verhältnis und klares Verhältnis mit der EU haben und dafür ist sogar bereit zu warten, möchte natürlich aber eine Klärung so schnell wie möglich.
Ulrich Hoppe von der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer war das im Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Hoppe.
Dankeschön.
Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Volker Hirt vor Ort. Herr Hirt, ich gebe das Thema einfach mal direkt an Sie weiter. Die große Unsicherheit zum Brexit, was macht das mit den Märkten?
Ich glaube, die Fieberkurve der Gemüter beim Ringen um irgendwie eine Lösung im Brexit, die spiegelt sich auch in der DAX-Kurve wieder. Der ganze Tag war voller Meldungen über gleich gibt's eine Lösung bis hin zu dauert wohl noch. Und so verlief auch das Börsenbarometer. Aber wir haben jetzt live etwas zu verkünden, nämlich einen Jahreshöchststand. Der ist nämlich jetzt bei fast 12.700 Punkten. Da fehlen gerade noch 7 Pünktchen. Also der DAX ist um 0,5% gestiegen.
Wirecard war ja gestern der große Verlierer im DAX. Hat sich das inzwischen geändert?
Hat sich geändert, auch wenn es am Anfang nicht so aussah. Da ist erstmal die Aktie wieder um 3% eingebrochen. Dann gab es eine leichte Entspannung. Aber am Ende wird Wirecard im Gegensatz zu gestern unverändert aus dem Handel gehen.
Der Lufthansa drohen immer noch Streiks am Wochenende. Wie kommt das an bei den Anlegern?
Ja, der Streik ist das eine. Der wird aber immer mehr als Streik-Light angesehen. Streiken von 6 bis 11 Uhr morgens, das tut nicht so sehr weh. Das ist nicht gerade die Kernzeit für Geschäftsreisende und die sind nun mal das wichtigste Klientel der Lufthansa. Bisschen mehr Schmerz, dass die Unternehmenstochter Swiss wegen Triebwerksproblemen an einigen Airbus 100 Flüge streichen musste. Das klang heute Morgen ziemlich dramatisch. Da war auch die Aktie am Ende der DAX-Tabelle. Jetzt aber soll morgen alles wieder glatt laufen. Es heißt also alles nicht so schlimm. Die Lufthansa gehört jetzt sogar zu den Gewinnern mit einem Zuschlag von 1,3% pro Aktie.
Dann werfen wir noch einen Blick in den MDAX. Dort gewann heute vor allem die Aktie von ThyssenKrupp. Warum?
ThyssenKrupp möchte sich ja ganz neu aufstellen, sich von einigen Sparten trennen. Das Aufzugsgeschäft gehört dazu. Und offenbar hat ThyssenKrupp nach langem Ringen Käufer gefunden, die entsprechend auch tief in die Tasche greifen und sich möglicherweise in einem Bieterwettstreit befinden. Der Konkurrent Kone gehört dazu. Der will sich mit einem Finanzinvestor zusammenschließen, nämlich CVC. Andere Investoren wie Blackstone und Carlyle haben auch Interesse bekundet. Das tut natürlich der Aktie gut. Die gewinnt rund 5,5%.
Der Verband öffentlicher der Banken hat seine Erwartungen für die Märkte geäußert. Wie fallen die aus?
Keine Überraschung, nicht gut. Der VÖB geht weiter davon aus, dass die Wirtschaft schrumpft oder stagniert, dass die Anleihezinsen dauerhaft negativ bleiben. Für Deutschland bewegen sich die Erwartungen in einer Spanne von 0,3 bis 1,2% Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt.
Und dann blicken wir auf Euro, Rente, Gold.
Der Eurokurs ist leicht gestiegen. Die EZB hat den Referenzkurs auf 1,1025 Dollar angehoben. Die Renten haben sich leicht erholt um 3 Punkte auf minus 0,43%. Und der Goldpreis hat die 1500-Dollar-Marke wieder nicht geknackt und kostet 1.344 Euro.
Das waren Informationen von Volker Hirt aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich geht's weiter mit Kultur heute und Dina Netz, unter anderem zur Frankfurter Buchmesse. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.